Este Podcast es una producción del Reino de las Voces.
Die haben also etwa 20 Mal so eine alte Uhr geklaut? Haben sie wenigstens zugeschlagen?
Nein.
Die hättest du packen können, Dad.
Schade, dass sie nicht bei mir eingebrochen haben.
Du hättest einfach den fertig machen können. Warum hast du es nicht gemacht?
In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will.
Wieso steigst du nicht aus, alter Mann?
Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. War ein Wahnsinnstag.
Das sehe ich.
Ich habe für sehr gefährliche Leute gearbeitet. Hab alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich hab's vielleicht zu gut gemeint. Sie sind hinter meiner Familie her. Und das geht gar nicht.
Die haben mein Kittycat-Armband gestohlen.
Gib mir das verdammte Kittycat-Armband!
Wer sind Sie?
Ich bin nur Nobody.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge BC's Weekly Offroad. Ich bin nicht allein, ich habe mir wieder den guten Sting eingeladen. Moin, moin.
Moin, moin, schönen guten Abend.
Und der Erik ist dabei.
Buongiorno.
Und wir wollen heute über den, hier gerade schon im Trailer zu vernehmbaren Film Nobody sprechen mit Bob Odenkirk, den wir uns im Kino angesehen haben. Der kam jetzt auch mit etwas Verzögerung in die Kinos, beziehungsweise da hat der Verleih tatsächlich noch drauf gepocht, den im Kino stattfinden zu lassen. Aber es gibt auch noch News, gute News und schlechte News. Die guten News sind die, dass die Dreharbeiten zur sechsten Staffel fleißig am Laufen sind. Ich glaube, aktueller Stand ist die Hälfte der Folgen sind soweit gedreht und Leute posten irgendwie fleißig Fotos von den Drehorten, Sets, an denen sie vorbeikommen oder die vor ihrer Haustür stattfinden. So einen Post auf Reddit gesehen, wo jemand schrieb so, oh, Tür aufgemacht und guckt da an der Nachbarschaft, drehen sie gerade dieses Better Call Saul. und ja, lauter Fotos von Sets, wo ja, die natürlich auch aus entsprechender Entfernung entstanden sind und wo man nicht so richtig alles erkennen kann und Leute am Munkeln sind, wer wie was und so da jetzt zu sehen ist. Und die schlechten News sind, dass Bob Odenkirk vor ein paar Tagen, Tag der Aufzeichnung ist der 30. Juli 2021, am Set kollabiert ist und ins Krankenhaus eingeliefert wurde und wohl Probleme mit dem Herzen hat. Paar Stunden später gab es einen Tweet von seinem Sohn, dass es ihm wohl soweit gut geht und genesen wird, so grob war die Aussage. Und ja, drücken natürlich wie alle anderen auf Reddit, Twitter und Co. Ganz fleißig die Daumen, dass er bald wieder gesund wird. Und ja, man immer so ein bisschen ist so, also ich so gedacht habe, so, naja, er ist ja schon nicht mehr der Jüngste. Und dann aber auf der anderen Seite hat er jetzt doch da diesen ja, Prügelfilm gedreht, sag ich mal. Ja. Das dazu soweit.
Ja, wir wünschen gute Besserung.
Auf jeden Fall.
Und hoffen auch natürlich vielleicht, dass sie sich mit dem Weiterdrehen auch so viel Zeit nehmen, bis Bob wieder sagt, ja, jetzt fühle ich mich wieder fit, jetzt kann es auch wieder weitergehen. Dass sie das nicht irgendwie zu schnell wieder anpacken.
Ja, ich glaube, da sind sie schon soweit, dass sie da ja auf ihn hören werden, sozusagen. Und,
ja. Der Mann, der eine Frau hat glauben lassen, er sei Kevin Costner.
Ja, genau.
Nur für eine Nacht.
58 ist der gute Mann übrigens, Baujahr 62.
Ja. Hat, 22. Oktober ist er geboren, 62, genau. Um genau zu sein.
Und ja, denke mal, wir können weiterhin damit rechnen, dass die Serie so ja Frühjahr, Frühling 2022 an den Start geht, sofern da nicht noch weitere Komplikationen irgendwelcher Art dazwischen kommen. Und natürlich auch die synchronen Arbeiten soweit glatt ablaufen.
Das will ich denen aber auch geraten haben.
Ja, da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie da der Workflow ist, ob die das am Stück kriegen oder wie, nach dem Motto hier, ist schon mal die grob fertige Folge, sprecht das schon mal ein, damit das dann schon mal irgendwie alles da ist und fertig ist und so. Und ja, da wären mal so Einblicke irgendwie ganz interessant, wie das inzwischen so läuft. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Reddit, Twitter und bringende Facebook-Gruppen sind voll von Get Well Soon, Postings und allerlei Kram. Also da ist wirklich, ja, ist overwhelming und ja, also wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Hab vorhin auch ein Meme gesehen, Foto von Howard, wo er ihn anruft nach dem Motto, ich hoffe, dir geht's gut, aber hast du mein Angebot überdacht? Die Überschrift war so, too soon, Howard.
Gewagt, gewagt.
Ja, ansonsten, ja, ich weiß nicht, wie weit ihr euch irgendwie beschäftigt habt mit irgendwelchen Predictions zur Staffel 6. Wir hatten es ja jetzt in der letzten Folge schon und auch die anderen Folgen schon, aber ja, ich glaube, man ist am besten beraten, wenn man sich da überraschen lässt, was passiert und wer zu sehen sein wird und ja. Man kann da, glaube ich, guter Dinge sein, dass sie sich da irgendwie genug Zeit nehmen für die letzte Staffel. Und das, ja, rundes Ende wird. Erik, du wolltest was sagen?
Also, ja, so Predictions habe ich jetzt gar nicht mehr weiter drüber Gedanken gemacht. Da zumindest was den Inhalt der Story angeht, eher mehr so, reichen 10 Folgen überhaupt um das Ganze?
13 sind es, glaube ich.
Oh, 13. Mhm. Aber auch das Ganze noch zu Ende zu erzählen. Weil ich hatte mal überlegt, was wahrscheinlich ja noch kommen könnte. Noch ein bisschen Jimmy vor Breaking Bad wahrscheinlich. Und dann auch noch mal ein bisschen Gene-Geschichte. Und ja, wenn sie noch irgendwas dazwischen, wahrscheinlich machen sie nichts dazwischen. Also wahrscheinlich, ich könnte mir dann ja nur so vorstellen, dass sie diese Breaking Bad-Zeit wirklich komplett ausblenden und weglassen und sagen, ja, das habt ihr ja im Breaking Bad gesehen, genau, was da passiert. Und dass sie sich mit der Zeit, die sie noch haben, die 13 Folgen, ja, 13 Stunden, ja, so knapp kann man es ja überschlagen, dann mehr auf die anderen beiden Kapitel noch beschränken.
Ja.
Ich fänd's auch irgendwie lustig, wenn sie diese erste Folge mal umdrehen würden in der letzten Staffel, weil bisher sind sie ja immer mit Schwarz-Weiß und Schiene eingestiegen. Mhm. Wenn sie jetzt quasi bloß mal kurz jetzt Zeit irgendwie einsteigen, dann eine Intro und dann der Rest der ersten Folge rein Gene fokussiert ist oder sowas.
Ja, darauf hatten Sting und ich, glaube ich, uns gar nicht, dass wir uns vorstellen könnten, dass großer Fokus irgendwie auf die, ja, nach Breaking Bad Zeit gelegt wird und da mehr erzählt wird und sie das, ja, da zu irgendeinem runden Ende führen oder ja, irgendwie zeigen, ob es Kim noch gibt oder so oder ja, was der Grund dafür ist, dass Gene so ja, nervös ist irgendwie. Scheint ja da irgendwie, also entweder ist er einfach hypersensibel geworden durch die ganze Geschichte oder es gibt irgendwie einen konkreten Grund für ihn da so nervös zu sein. Und ja, ich habe nochmal geguckt, IMDb, also es sollen tatsächlich 13 Folgen werden. Und
ja, ich habe ja so die leise Hoffnung, dass sie die ersten 10 Folgen so den die Geschichte erzählen bis zum Übergang von Breaking Bad. Und dann in der 11. Folge genau da ansetzen, wo Breaking Bad quasi aufhört, wo er auch der gute Saul Goodman quasi auf der Flucht ist. Und da wieder einsteigen und dann halt die letzten drei noch so einen Ausklang schaffen für, so geht's dann halt Richtung das, was wir in den Intros immer gespoilert haben, von wegen das Afterlife als Gene. Das fände ich, wäre so der, für mich persönlich der perfekte Ausklang.
Ja, ich glaube, das Letzte, was wir in Breaking Bad von ihm gesehen haben, war, als er zusammen mit Walter untergetaucht ist und unser Staubsaugermann quasi sie auf ihre Afterlife vorbereitet und dann irgendwann getrennte Wege gehen.
Ja, und das meine ich ja. Da wäre der ideale Zeitpunkt von Saul Goodman den Faden wieder aufzunehmen.
Ja, nachdem wir
in El Kurve zu kriegen.
Ja, nachdem wir in El Camino schon gesehen haben, wie es mit Jesse weiterging.
Mein Traum wurde erfüllt.
Und
Wobei ich glaube, dass für den Anfang der letzten Staffel zumindest erstmal definitiv diese ganze Lalo-Nacho-Geschichte intensiver brennt. Dass das die wichtigere Storyline ist für den Anfang der letzten Staffel.
Und dann ich will auf jeden Fall wissen, wo Lalo abgeblieben ist. Weil in Breaking Bad hörst du nur in irgendeiner Folge, wo Saul, glaube ich, das erste Mal mit auftaucht, wie er ja nur meint, so, schickt Lalo euch! Und die beiden so, hä, wer ist das denn?
Ja, genau. Und halt unklar ist.
Ja, und er sagt ja sogar noch sowas wie, es war Nachos Idee oder so.
Ja.
Genau. Und irgendwas ist dann zwar noch mit ihm und Kim und sie wollen irgendwie Howard von ruinieren, aber das ist, glaube ich, erstmal nicht so der actionreiche.
Ja.
Eine Frage hätte ich an der Stelle mal. Ist in Breaking Bad irgendwann mal HHM erwähnt worden oder habe ich da jetzt ein Fadenriss?
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Weil das wäre ja auch mal interessant, ob er Olle Locke das Ding wirklich komplett gegen die Wand kachelt.
Ja, ja.
Und dann irgendwie als Penner endet, den wir irgendwo in Breaking Bad gesehen haben an der Ecke oder so.
Ja, weil was ich noch erwähnen wollte, wir hatten ja auch in Better Call Saul, ich glaube, Better Call Saul, Staffel 4 oder so, die eine Szene, die quasi in Breaking Bad spielt, wo er da mit Francesca zusammen alle Akten schreddert und so. Und
ja, die verwirrt mich jedes Mal, wenn ich Better Call Saul gucke, denke ich mir so, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Bin ich eingepennt? Habe ich umgeschaltet?
Ja, ja. also die gibt es natürlich in Breaking Bad so nicht, die haben sie jetzt nochmal extra dafür gedreht. Und
ist das ja auch schon gedreht gewesen damals, aber sie haben es nie verwendet und dachten sich, warum was drehen, haben wir doch schon.
Nee, ich glaube, die haben sie...
Theoretisch.
Theoretisch, genau. Nachgedreht. Saul Francesca eine Karte und sagt, da rufen sie da an, sagen sie, Jimmy schickt sie, sie weiß dann Bescheid. Und das ist ja so ein bisschen Hint irgendwie, dass... Ja, er ihr da eine Karte in die Hand gedrückt hat mit der Nummer von Kim. Weil die ist die einzige, die ihn als Jimmy kennt, sozusagen. Und wo es irgendwie Sinn machen würde. Also, das wäre die einzige, das Sinnvolle wäre jetzt irgendwie jemand, also die Francesca anrufen könnte und ja.
Ja, weil den Staubsaugermann hat er ihr nicht gegeben, weil sonst müsste er erklären, welches Modell.
Genau.
Ausschlussverfahren.
Ja.
Ja. Ich habe eine andere Verwirrung immer, also seitdem Better Call Saul da auch noch hingegangen ist, noch mehr als davor bei jedem Schauen. Und zwar, ich verwechsel mittlerweile wirklich, welche Don Eladio-Szene wohin gehört. Und ob das Breaking Bad aktuelle Zeit ist oder ob das Breaking Bad Rückblick ist oder ob das Better Call Saul Rückblick ist oder Better Call Saul aktuelle Zeit. Also das ist wirklich ein bisschen sehr schwammig mittlerweile.
Ja. Aber ich mag die Don Eladio-Szene immer sehr, weil es ist erst so ein ist zwar der so ein super Gangster, aber ist halt irre sympathisch, einfach irgendwie.
Und ja, weil er halt so ein netter Teddybär ist.
Ja, genau.
Und der einfach Leute kalt machen kann.
Ja, und der Schauspieler auch so viel Schaum versprüht, also gutes
Casting auch an der Stelle. Spielt er auch in so Soaps mit.
Ja, das kann sein. Das war, glaube ich, auch der in Scarface mitgespielt hat. Ich schaue gerade mal nach. Ich meine ja, ich habe festgestellt, da spielen etliche. Genau, Mark Margolis, also unser Rollstuhl-Willi, hat in Scarface mitgespielt. Und genau, Stephen Bauer heißt er. Manny Ribera heißt er in Scarface. Hat da auch mitgespielt. Ja.
Aber wir wollen ja eigentlich über den Film reden.
Genau.
In dem es ja auch ein Easter Egg gab zu finden.
Genau. Wir wollten über Nobody sprechen, genau.
Da gab es eine schöne WM-Thermos-Tasse.
Genau, mit dem Logo der Firma, an der er da arbeitet, ne?
Ja, was eine Anspielung natürlich ist auf WM-Wechsler mit Gil.
Ja, genau. Und ist auch leider die einzige Anspielung an Better Call Saul oder Breaking Bad, leider.
Ja, ich hatte auch ein bisschen mehr gehofft, dass da vielleicht noch irgendwo jemand anderes Bekanntes irgendwo am Bildrand vielleicht mal steht oder ja, bis zu der Auflösung, wo rauskommt, was denn wirklich hinter dem Nobody-Typen steckt und wer er denn wirklich ist, habe ich auch gedacht, das könnte doch eigentlich auch so, was wäre denn, wenn Saul Goodman quasi als diese Person in Wirklichkeit quasi in dieses Zeugenschutzprogramm so gegangen ist.
Ja.
Aber ich sag mal so, von den Machern von John Wick kann man nicht erwarten, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Easter Eggs von Better Call Saul einpacken, oder?
Nee.
Och, ja.
Ja, du natürlich schon. Nerd.
Ja, aber dafür, dass es von den Machern von John Wick waren, war es auch ein bisschen sehr wenig John Wick-Anspielungen. Also eigentlich so gar keine.
Ja, mir fehlte der Bleistift.
Ja,
ups, was war das?
Ich bin an den Mikroständer gekommen.
Ich dachte schon, du wärst aus den Latschen gekriegt wegen des Bleistiftes.
Wir gehen vielleicht nochmal ganz kurz auf den Cast ein des Films. Natürlich, Bob Odenkirk spielt mit.
Welche Überraschung.
Aber natürlich, ich glaube, zweitgrößter prominenter Darsteller
darf ich?
Ja, sag.
Ist mein absoluter Hero seit Zurück in die Zukunft, Christopher Lloyd.
Mhm, natürlich bekannt als Doc Brown.
Ja.
Und
Dr. Emmett Brown.
Bitteschön.
So viel Zeit muss sein.
Mhm. Ist das eigentlich der Papa oder der Opa? Der Papa, oder?
Sein Vater, ne?
Vater.
Ja. Und ja, super, super guten Rolle, also auch top besetzt und hat man, glaube ich, auch so selten gesehen.
Also Christopher Lloyd als waffenschwingender alter Mann habe ich noch nie wahrgenommen, weil ich kenne ihn halt eher so aus Rollen, wo er eben so ein gutmütiger Mensch ist oder eben aus Zurück in die Zukunft als verrückter Professor.
Ja.
Was ihm aber sehr steht.
Ja, Adam's Family.
Und, warte. Einer flog übers Kuckucksnest. Grandios.
Ja, da muss ich.
Da müssen wir auch mal nochmal gucken und dann nochmal eine Folge machen.
Ja.
Weil das ist auch ein genialer Cast. Aber zurück zu Nobody.
Ja, genau. Dann natürlich noch Michael Ironside, Connie Nielsen,
aha.
Alexei Serebryakov, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, und
RZA,
RZA, Robert Fitzgerald Dix.
War der nicht beim Wu-Tang Clan? Der RZA?
Gute Frage. Also den kennt man laut IMDb aus Filmen wie The Man Wrestler, Iron Fist, Ghost Dog, American Gangster, Repo Man.
Übrigens ist er auch noch neben dem Rap-Musiker-Dasein Regisseur, Drehbuchschreiber. Mhm. Und ja, er ist vom Wu-Tang Clan.
Oh, okay. Und
ja. Wu-Tang mochte ich ganz gerne.
Ja, und auch sehr gut aufgehoben in diesem Film. Fand ich passend.
Ja.
Dann, ach, sehe ich gerade auch etwas unterpräsent, fand ich, Colin Salmon, den man ja auch inzwischen aus diversen Filmen kennt, ein bisschen zu kurz gekommen irgendwie in dem, oder sagen wir mal so, für die kleine Rolle ein bisschen überbesetzt, fand ich irgendwie. Also,
ich finde sowas immer einen netten Gag, wenn du so einen großartigen Menschen als Schauspieler in so eine kleine Rolle steckst. Finde ich irgendwie so dekadent, und dekadent ist gut.
Ja, der hatte für mich gefühlt so ein bisschen eine vergleichbare Rolle vielleicht noch zu dem Hotelier bei John Wick.
Ja. Ja. Und ja, dann noch erwähnenswert zumindest ist Daniel Bernhardt, der einer von den russischen Schlägern, der hat auch in mindestens ersten John Wick Teil auch mitgespielt. Und ja, Derek Kolstad ist der Writer der bisherigen John Wick Filme, und ja, das, wie gesagt, wurde ja auch mitgeworben, merkt man tatsächlich auch ein bisschen. Und aber also ich so ein bisschen eine Spur mehr John Wick Feeling hätte ich mir gewünscht, aber wahrscheinlich wollten sie dem Film auch so ein bisschen eine eigene Note verpassen. Und das nicht zu sehr als John Wick mit Saul Goodman wirken lassen. Und
ja, wenn John Wick halt der schöne Ferrari oder sowas ist, oder der Porsche Taycan oder so, dann ist eben Nobody eher so das Offroad Auto, der Jeep oder sowas, oder der Hammer.
Mit U.
Ja. Und ich versuche gerade rauszukriegen, welches Rating.
Richtig, mit schlammigen Rädern und voll gespritzt und voller Staub und eingedellt.
Und einem Babysitz auf der Rückbank.
Ja. Ja. Ich versuche gerade rauszufinden, welches Altersrating der Film eigentlich hat.
Ich glaube, das war.
Also, 16. Ich würde mal sagen, mindestens ab 16 von der Brutalität her. Fall. Ja, alles andere würde überraschen. Und ansonsten noch ein paar Zahlen, um uns zu werfen. Budget ungefähr 16 Millionen. Und,
ach, das ist ja günstig.
Opening Weekend US und Kanada 6 Millionen. Gross USA und Kanada 27 Millionen und Worldwide 55 Millionen eingespielt.
Also hat er schon mal gut Plus gemacht.
Budget wieder raus, genau.
Das heißt, da hat der gute Mitproduzent Bob Odenkirk schon seinen Schärflein verdient. Mhm. Verdient er dann eigentlich doppelt, einmal als Schauspieler und einmal als Produktionsmensch?
Gute Frage.
Ne? Finde ich immer interessant bei solchen Geschichten. Wie kommt es dazu, dass er die Hauptrolle spielt? Liegt es daran, dass er da Geld reinfinanziert hat vorher? Oder hat er erst die Rolle bekommen und hat dann gedacht, ach, ich schmeiße auch noch Kohle mit rein?
Ja, ich frage mich auch, wie es dazu gekommen ist, dass er überhaupt so eine Rolle jetzt auf einmal übernimmt und so einen Film mitspielt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es überhaupt nur dazu gekommen ist, weil er irgendwie Zeit hatte und die füllen musste, weil Breaking Bad läuft, Better Call Saul läuft ja jetzt nicht wegen dieser Zombie-Serie dieses Jahr.
Vielleicht ist es auch nur der Liam Neeson-Effekt.
Ja, oder weiß nicht, wenn man es irgendwie ins Gespräch bekommen und ach, Bob, hast du Lust und Zeit? Und oh ja, warum nicht? Mache ich mal was anderes? Klingt lustig, habe ich Bock drauf. Nehme so ein bisschen den John Wick Hype mit so, ne? Und ja. Und hat auch, um jetzt noch nicht das Fazit wegzunehmen, damit bewiesen, dass er auch andere Rollen spielen kann. So, ne? Also,
ja, ich meine, wenn man mal seine Vergangenheit anguckt, dann sollte man eigentlich wissen, dass das ein begnadeter Schauspieler ist.
Ja, aber ich glaube, die meisten haben hauptsächlich so ja nur Better Call Saul und Breaking Bad auf dem Schirm und vielleicht noch den einen oder anderen Gastauftritt und die anderen Sachen sind ja dann doch eher oder markanteren Sachen aus den späten 90ern, Anfang der 2000er. Und ja, ich finde es übrigens spannend, IMDb, More Like This, Wrath of the Man mit, oder Catch Truck, wie er bei uns heißt, mit Jason Statham, der auch gerade anläuft, so, ja, okay, A Quiet Place, nee, eher nicht, Tenet, auch nicht.
Auch nicht.
Quiet Place 2, nee.
Überhaupt nicht.
Endgame, was, warum? Once Upon a Time in Hollywood, nee.
Naja.
Nee, Cruella, hä? Was? Tomorrow War? Das ist ein komischer Vergleich.
Ja, der More Like This Algorithmus kommt mit dem Film wohl nicht so gut klar.
Killers Bodyguard 2 kann ich doch am ehesten, das klingt ähnlich, aber ja, das ist dann noch Mortal Kombat, The Hunt und Godzilla vs. Kong.
Kommen wir mal wieder zurück, Herr, zu Herrn Odenkirk, würde ich mal sagen.
Ich habe ihn ja im Kino gesehen und konnte ihn auch nur in der Synchro sehen und habe jetzt erstmal geguckt, wer spricht den überhaupt, weil ich weiß gar nicht, wie die Stimme überhaupt klingt von Saul Goodman und Michael Pan spricht ihn aber, der ja wohl auch Breaking Bad und Better Call Saul ihn gesprochen hat.
Also genau.
Das ist dieselbe Stimme.
Ja, und den guten Mann kennt man auch als die Synchronstimme von Lieutenant Commander Data aus Star Trek Next Generation.
Und in ganz vielen Comic-Serien.
Genau, diverse anderen. Und jedes Mal, wenn ich ihn höre, stelle ich fest, so was für Facetten der aus seiner Stimme einfach rausholt. Also Data, der klingt völlig anders als ein Saul Goodman oder ein Jimmy. Und
auch ganz anders als in Fargo.
Ja, genau, Fargo zum Beispiel.
Wie hat er denn in Fargo gesprochen?
Sich selber. Also die Rolle des Bob Odenkirk in Fargo, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle da hieß.
Ja.
Er war doch dieser
Bob Odenkirk war in Fargo?
Ja, in der ersten Staffel.
Erste Staffel, ja, ja.
Deswegen habe ich die geguckt und die ist awesome. Die ist richtig, richtig gut.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe die erste Staffel gesehen, nur 9 die dritte. Episoden.
Ja, ja. Er hat, ach Gott, Michael Pan hat auch in verschiedenen Filmen der Olsenbande den Björke gesprochen. Okay. Ich gucke gerade nochmal. Also es sind immer so ganz viele Sachen, wo man das, wo man ihn irgendwie hört.
Diesen Polizisten mit dem Schnurrbart. Stimmt, jetzt erinnere ich mich.
Und er spricht natürlich Christian Clavier als Asterix in den Asterix-Filmen. Ist auch mal wieder so ein Ding, so stimmt. Und also auch wieder eine ganz andere Stimmenfacette. Und wahnsinnig spannend. Fast gleich alt, Baujahr 52, 18. Oktober, Geburtstag. Und Sohn von Michael Pan ist übrigens kein geringer als David Nathan. Batman.
Da schließt sich ein Kreis. Mhm. Ich meine, klar ist die Stimme sehr unterschiedlich, aber das hat schon so einen familiären Touch in den mittleren Höhenbereichen. Und ich mag die Stimme von David Nathan.
Ja.
Oder sagt man David Nathan?
David Nathan sagt man, glaube ich. Okay. Deutscher Name.
Ja, weil immer, wenn ich den Namen lese, denke ich mir so, soll das jetzt Englisch oder Deutsch darstellen?
Ja, ja. Das geht mir auch manchmal so mit, so ähnlich wie mit Brethren. Ja,
weil der gute Mann, der spricht sehr viele Hörbücher auch. Hm. Unter anderem auch welche von Stephen King. Und die sind richtig gut.
Ja, ja, Sting und ich haben den ja auch Deutsch gesehen und ja, also ich sag mal, ich hätte es eher schwierig gefunden, wenn er da eine andere Stimme gehabt hätte. Das war schon passend, oder? Also
ja,
Und ja, klar. Für mich ist wichtig, dass er den gleichen Synchrosprecher hat. Immer.
Ja.
Und da muss halt der Synchrosprecher dann halt sich anpassen an die Rolle, die der Darsteller bietet, wenn der halt dann auch eine ganz andere Stimme hat, als jetzt in Breaking Bad oder Better Call Saul oder bei Roseanne oder bei Fargo.
Kurze Seitentangente zu Synchronsprechern. Was mich sehr verwirrt hat, ich habe auf YouTube, da kriegt man ja manchmal so die Trailer reingespielt und da habe ich den Trailer von Cash Truck gesehen und habe erst gedacht, okay, ein neuer Hugh Jackman-Film, bis dann rauskam, okay, das ist jetzt hier Jason Statham und nicht Hugh Jackman.
Ich habe die Tage Boss-Level gesehen mit Frank Grillo, den man vielleicht am ehesten aus den Avengers-Filmen kennt, als einer von den Hydra-Handlangern. Und hat aber in Boss-Level ist so täglich grüßes Murmeltier als Actionfilm-Variante. Und so vom Humor her wie Deadpool. Und im Deutschen hat er die Synchronstimme von Deadpool, was absolut verwirrend ist am Anfang. Also du denkst, was? Hä? Wie? Ist ganz funny, ist tatsächlich ein relativ aktueller Film, den es inzwischen schon auf Amazon Prime Video im Abo gibt. Und
was denn für ein Abo?
Also Prime Video.
Also wenn man Prime-Kunde ist, ist es schon for free.
Genau.
Okay, gut.
Und was wollte ich noch sagen? Was wollte ich noch sagen?
Das war zu.
Ach so. Wie man ja im Trailer gerade schon gehört hat, die Line, gib mir das verdammte Kitty-Cat-Armband, das klang schon sehr nach Saul Goodman. vom Yelling her. So. Da hat man den Jimmy oder den, ja doch eher den Jimmy rausgehört. Saul hören wir ja eher weniger so hoch schreien quasi oder so intensiv.
Ja, wollen wir mal auf die Story eingehen.
Ja.
Weil von der Prämisse her ist es ja noch, ich würde sagen, noch weniger irgendwie sinnhaft oder noch weniger sinnvoll, da nach einem Sinn zu suchen, als bei John Wick schon, der da rumgeht und Leute umbringt, weil ein Hund umgebracht wird. Und hier geht er halt rum und verprügelt Leute, weil ein Kitty-Cat-Armband gestohlen wurde und 20 Mäuse.
Und das Kitty Cat Armband gar nicht gestohlen war, sondern und das Sofa gerutscht war. Das hatte ich sehr schön fand. also er wird zu Anfang übrigens da noch erwähnt, Sting und ich und seine Freundin haben den Anfang gar nicht gesehen, weil es hieß irgendwie Startzeit, 2045, ne? Und wir so, oh ja, passt schon, da kommt ja immer noch Werbung und so und dann kamen wir mal ins Kino, dann lief der Film schon.
Ja, voll ätzend.
haben also die Anfangsszene mit dem Überfall verpasst.
Wie lange ging die eigentlich?
Was da vielleicht noch war?
Was war das Erste, was ihr gesehen habt?
Wo er draußen steht und die Bullen darum dödeln und er gerade so erklärt, was passiert ist.
Genau.
Okay, da habt ihr ja mega was verpasst. Also ich finde den Einstieg des Films so mega geschnitten, weil der ist so zeitraffend und man kriegt mega gut mit, was das für ein alltäglicher Trott ist, weil das ist so geschnitten Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und er hat immer so die Woche durch und man sieht halt immer so, wie er sich Kaffee macht oder wie er an der Bushaltestelle steht oder wie er jedes Mal vergisst, den Müll rauszubringen und dann rennt er halt so raus und man sieht noch so, wie das Müllauto wegfährt und dann schreit er hinterher. Wobei ich glaube, so eine Szene kommt dann später auch nochmal. Also,
ja, wollte ich gerade sagen, sowas ähnliches
die Müllton-Szene kommt mir auch bekannt vor. Ja, die glaub,
dann glaub ich dann sieht man ihn halt zum Beispiel, wie er an der Bushaltestelle Klimmzüge macht oder so. Und das ist halt alles so komplett im Regen irgendwie. Dunkel, neblig, im Regen. Also man merkt irgendwie, dass das schon irgendwie so ein bedrückendes Alltagsleben irgendwie darstellen, dass das jetzt nicht irgendwie sehr inspirierend ist.
Und wie viele Minuten haben wir dann theoretisch verpasst?
Ich glaube, von der Zeit her gar nicht so viel, weil das ist halt wirklich sehr schnell geschnitten und sehr gerafft. Ich denke mal so 5 Minuten, so ungefähr.
Irgendwie 50.
5 bis 10 Minuten.
Ja, 50 waren wir im Kino, ne? Irgendwie sowas, also im Saal.
Kann sein.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr. War dunkel.
Und
ja, und der Überfall läuft halt auch so, die kommen da rein, man sieht, wie die reinkommen und ja, die wollen halt, gib mir das Geld, rufen die dann halt so und dann hat er halt bloß da 20 Mäuse und so und ja, ich hab nicht mehr, ich bezahle halt immer mit der Karte. Und ja, genau, dann ist halt das noch mit dem, wo der Sohn sich danach so aufregt, du hättest einen von denen umlegen können oder so.
Du hättest was machen können, ja.
Ja.
Ich glaube, der Polizist sagt ja auch so, warum haben sie nichts gemacht, ne? So, er scheint ihn auch so ein bisschen zu kennen und der Nachbar drückt ja auch so einen Spruch.
Das ist gerade ein Mann und eine Frau und die Frau regt sich, glaube ich, dann auch noch auf, du Dödel, du hast das falsche Haus erwischt und so. Die wollten, glaube ich, wirklich bei diesen reichen Schnösel-Nachbarn eigentlich einbrechen. Okay.
Macht dann ja auch mehr Sinn.
Ja.
Ja. Stimmt, weil der Nachbar gibt ja dann mit seinem Auto an und auch wie schnell kann das Auto? Boah, keine Ahnung, das teste ich jetzt mal. Mhm. Sehr spät auch eine Szene, die ziemlich gut war. Ja, er ja, zieht ja dann los und ist dann doch irgendwie, fängt so an, Rachegelüste aufzubauen und so ein bisschen suchen und Tattoo-Läden abklappern. Dann landet er dann irgendwann im Richtigen, wo wir dann im Kino da saßen und uns so gedachten oder gesagt haben, so, ja, ich glaube, da ist er jetzt richtig. findet er dann die Räuber, Einbrecher, wie auch immer, und stellt fest, so, ja, die sind auch irgendwie ganz arm dran und haben auch ein Kind und ja, scheiße.
Das Kitty-Kette-Armband haben sie auch nicht.
Genau. Das Kitty-Kette-Armband haben sie auch nicht. Und ja, okay, na, dann lasse ich die mal in Ruhe und ja, lässt dann noch seine Wut an der Hauswand ab. Und steigt dann mit Wut im Bauch in den Bus ein und dann
kommt. Es kommt, was kommen muss.
Genau, kommt ein. Das haben wir ja, ne? Ich glaube, ein Humvee angebrettert und die Insassen offensichtlich betrunken kacheln da voll in die Baustelle rein, streifen irgendwie noch den Bus oder so und dann steigen sie voll besoffen in den Bus ein und man sieht so schöne Zeitlupe, wie alle so, oh nee, müssen die jetzt hier einsteigen und das kennt glaube ich jeder so, ne, dass man irgendwie noch abends im Bus unterwegs ist und dann steigen irgendwie Leute ein, wo du denkst so, boah nee, müssen die jetzt einsteigen, oh voll kein Bock drauf so und ja. Und er sagt dann irgendwie noch in seinem Off-Dialog so irgendwie, wenn eine Tür aufgeht, dann geht eine andere auf und ja. Und ja, lässt dann, hält dann den Bus an, bittet die Busfahrerin noch, hier, steig mal aus, mach mal Raucherpause. Und ja, entlädt noch schön seine Waffe vorher. Und gibt den Jungs dann Saures.
Ich finde es so lustig, da gibt es auch so eine Szene, wo er ganz hinten sitzt und die ankommen sieht und irgendwie so leicht in sich hineinschmunzelt, weil er jetzt so sein weiß, okay, die drehen bestimmt durch und dann kann ich endlich meine Wut ablassen.
Genau. Das war dann auch, ich weiß gar nicht, wie genau das war, sagt dann, nicht da, jetzt geht die Tür auf. Nach dem Motto, jetzt bekomme ich, wonach ich mich sehne, gerade sozusagen. Und ja.
Das wäre so ein bisschen mein einziger Nitpick-Punkt, ist eben, dass die Story ein bisschen, also John Wick macht das insgesamt glatter und baut das doch noch ein bisschen schlüssiger auf, so von wegen, dass dann. Dass man klar sagen kann, wegen A passiert B, also zum Beispiel, die brechen da halt ein und töten den Hund und deswegen geht er auf die Suche zu gucken, wer hat den Hund umgebracht und dann und dabei kommt halt dieser, das ist ja glaube ich auch so ein russischer Oberboss da, oder?
Natürlich.
Ja, dabei kommt ja dann halt der russische Oberboss da dem auf den Plan und guckt auch dann, wer ist dieser John Wick, und ich finde das ein bisschen schlüssiger aufbereitet als hier. Also für mich hängt das hier so ein bisschen in der Luft und dann, ja, wir brauchen jetzt diesen Moment, wo er dann den russischen Oberboss anpisst. Oder wie hier Pitch-Meeting sagen würde von Screenwind, so the movie can happen.
Ja, also zum einen wird ja später noch ein bisschen erklärt, so okay, die Familie, die hat, ist gar nicht seine echte Familie, sondern es ist eher so ein Fake-Life, was er sich da jetzt versucht hat aufzubauen, und irgendwie so richtig funktioniert es aber nicht.
Ja.
Was ihn auch so ein bisschen, was das eine ist, was ihn frustriert, ne, und ja, noch nie, selber irgendwie gerade nicht so weiß, was er jetzt mit seinem Leben anfangen soll. Und das andere, was halt auch fehlt, ist das nicht so richtig, also bei John Wick Filmen, da merkst du ja relativ schnell, okay, alle wissen, wer John Wick ist, ne, und wie ja der eine erklärt, so hier, John Wick ist nicht der schwarze Mann, sondern ist der, den du rufst, wenn du den schwarzen Mann umbringen willst.
Ja.
Baba Yaga. Genau. Und ist quasi so ein zitternder Name, so wie der Doktor in Doctor Who, ne? Wo es ja auch immer eine Folge gibt, wo es heißt so, ja, wenn der Doktor rumgeht oder wo es irgendwie eine Phase gibt, wo sein Name Angst und Schrecken verbreitet, sozusagen. Wollen alle wissen, was ihnen droht. Und in Nobody wird das nicht so richtig klar, ob Ja,
es ist eher andersrum, habe ich so das Gefühl, dass die Information, wer er wirklich ist, halt sehr, sehr mega classified ist. Also sehr, darf eigentlich niemand wissen und sehr geheim wissen. Und wenn es aber jemand rausfindet, dann ist das schon auch angsteinflößend, sieht man ja auch.
Ja, und er war
die ist Frau, halt so die One-Killer-Kommando.
Ja,
er war. Und die Frau, die das raussuchen soll, wer ist denn der überhaupt, dieser Typ? Und dann schmeißt sie ihm nur noch die Unterlagen hin und so, ich bin weg, ich bin raus, ich will damit nichts zu tun haben.
Ja.
Ja. Und ja, er selber war ja beim FBI und erklärt auch irgendwann im Film, dass er Revisor war und sagt nur, dass er der ist, von dem man als letztes besucht werden will. Und ja, so quasi die Drecksarbeit fürs FBI macht. Und tatsächlich noch mit seiner abgelaufenen FBI-Marke durch die Gegend zieht und dann aber auch auffliegt so ein bisschen, ne?
Ja, und zwar genau in dem Tattoo-Shop, wo er die Infos kriegt. Da erkennt ihn ja auch der eine und geht dann auch so.
Oh, ja, genau.
Meinst du,
genau.
Ich bin dann hier mal weg.
Er kennt irgendwie ein Tattoo an seinem Handgelenk oder so, ne? Ja, und er kennt irgendwie, wer er ist. Und er so, oh, okay. Und macht noch die Tür dick hinter sich zu und so. Und das geht.
Und ich würde Jörg sagen, er erkennt, was dieses Tattoo bedeutet. Und
ja.
Ja.
Und ja, dann passiert, was passieren muss. Es geht wohl irgendwie um so eine Art Rentenfonds, die sich da die russischen Gangster aufgebaut haben, ne? Der Obschak.
So kann man es bezeichnen.
Der Obschak wird das genannt. Und davon kriegt er irgendwie mit, unser guter Hutch Menzel. Und macht sich drauf und dran, den Gangstern deswegen zu berauben und so ein bisschen an den Joker erinnert, nach dem Motto, das Geld soll niemand kriegen, sondern gar keiner und ich verbrenne es jetzt einfach und dann, ja.
Weg damit,
genau.
Ja, und der russische Mafia-Boss, der eigentlich auch nichts damit zu tun haben will, der eigentlich gar keinen Bock hat auf diesen blöden Obschak.
Tja, besser aufgepasst in der Berufswahl.
Ja. Und so nach und nach geht es dann auch drauf, dass Hutch das so ein bisschen persönlich nimmt, nach dem Motto, hier, sie haben meine Familie angegriffen, das geht gar nicht.
Das ist ja auch das Problem, was dieser russische Mafiosi mit ihm hat, weil einer von diesen Besoffenen in dem Bus war ja sein Sohn.
sein Sohn oder sein irgendein Verwandter auf jeden Fall, ne?
Das war sein Sohn, sofern ich mich korrekt erinnere. Deswegen ist er ja so pisst, weil der Sohn so dumm war und ihmchen hier angemacht hat. Und deswegen hat er ja so einen Stress. Mhm. Deswegen hat er dann auch keinen Bock mehr.
Ja, das war auch was in John Wick so ein bisschen besser funktioniert hat. Und da auch die unser guter Alfie Allen da besser besetzt war mit dem dummen Russen, ja, der nicht weiß, wen er da gerade dumm von der Seite anmacht. Und der Vater ihm versucht noch zu verklickern, wer genau
lass mal besser
John Wick ist, genau. Fand die Szene in John Wick so schön mit, wo er bei John, glaube ich, anruft und fragt, was passiert, und John erzählt das und er nur so, oh. Ja. Gut. Ja. Dann gibt's er kehrt ja irgendwann nochmal zurück in sein Haus, ne? Genau, als weiß gar nicht wann, auf jeden Fall kehrt er irgendwann zurück in sein Haus und genau, dann tauchen ja die russischen Gangster bei ihm auf. Er bemerkt es quasi noch rechtzeitig und sagt zu seiner Familie
ab in den Keller.
Und sagt noch zu seiner Frau, nicht die Polizei rufen, und nachdem sie sich vorher irgendwie noch, am Abend vorher noch so ein bisschen, ja, gestritten haben oder darüber unterhalten haben, dass in ihrer Ehe irgendwie nichts läuft, hat er ihr noch einen Kuss gegeben und macht dann die Schutztür zum Keller zu, und dann gibt's Tabula Rasa am Haus, sag ich mal. Macht er die Typen fertig.
Übrigens eine kleine Anmerkung, ich habe mich vertan, das ist der jüngere Bruder von Julian.
Ah, genau, der Bruno. Richtig. Ja.
Ja, und dann danach fackelt er seine Hütte auch noch ab.
Genau, bei der Metzelei findet er, glaube ich, oder dann irgendwann danach, kurz danach, findet er dann das Kittycat-Armband unter dem Sofa. nachdem er diversen Leuten gedroht hat, das wieder rauszurücken. Und genau, ich fand das lustig, er sitzt ja dann irgendwann da in seinem schönen, zurechtgemachten Keller da und hört irgendwie Musik, und die Hälfte der Gangster ist irgendwie noch am Leben. Oder sitzt er da im Wohnzimmer? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, das ist sein Keller.
Ja.
Wo er auch immer mit seinem Bruder da redet über so eine komische Fernsprech.
Stimmt, Funk-Einrichtung. Ja. Und ein paar von denen scheinen irgendwie noch am Leben zu sein und erzählt was und sagt dann auch so, ja, hier, das Ding ist feuersicher und so. Hier findet euch keiner mehr. Und genau, zündet dann sein Haus an.
Ja, mit irgendwie so einer komischen Schallplatte, die dann durch die Reibung mit der Nadel anfängt zu brennen.
Mhm.
So. Ist das nicht clever? So voll James Bond Q-Style.
Finde ich auch spannend, ja. Und genau, und dann testet er, wie schnell das Auto von seinem Nachbarn fahren kann.
Ja. Und ich glaube, dann
vor allem der Witz ist ja, wie er anfangs erstmal zu seiner Karre läuft, davor stehen bleibt, rüberguckt und sich dann umentscheidet.
Ich glaube, dann kommt schon die Szene mit Christopher Lloyd, wo sie halt seinen Vater da im Altersheim auch versuchen anzugreifen. Und man denkt sich halt schon so, oh, jetzt ist der Papi dran. Und dann zieht er unter der Decke so eine riesen Wumme raus und knallt die alle ab.
Ich habe mir an der Stelle, wusste ich schon, na, Opi ist vorbereitet.
Ja.
Die laufen da jetzt in eine Falle.
Es ist eine Falle.
Und dann kommt der Typ vom Empfang und knallt an der Tür und sagt, mach mal ein bisschen leiser deine komischen Filme. Gut. Weil der guckt sich dann ständig das Ballerfilme an.
Tarnung ist der halbe Nahkampf.
Und hält noch den einen so halb blutend und zappelnd fest. und vor sich, vor seinem Sessel. Ja, sehr, sehr, sehr schöne Szene. Dann gibt es noch eine wilde Verfolgungsjagd. Und oder eine von vielen Verfolgungsjagden, wo Bob, wollte ich gerade sagen, wo Hutch den einen schwarzen russischen Gangster erledigt. Und er noch sagt, ich habe noch nie einen schwarzen Russen gesehen. Und der noch sagt, das höre ich öfter. Den fand ich auch irgendwie sehr schräg, den Typen. Also das,
ja. Dann kommen ja zwischendrin immer mal so Szenen, wo man, wo sie zum russischen Oberboss in seine Disse schalten.
Ja, ich fand, genau, wo er auch
singt. Ich finde, die Disse vom Set-Design her ist noch das John Wickigste natürlich, was es da gibt. Und auch, wie sie da zum ersten Mal hingehen mit dieser Kamerafahrt da über die Straße und da rein und so. Das war schon sehr John Wicky gemacht. Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Die hätten nur bessere Musik nehmen können.
Ja. Ja.
Und dann geht er da auf die Bühne und singt total schief und wo er dann von seinen Henchmen oder so, von seinen Kollegen so zu Wort Rede und Antwort gestellt wird, hier, du bist hier der Bewacher vom Obschak, du kannst hier einfach so auf eine Bühne gehen und, ja, und rumsingen, das lässt dich nicht männlich erscheinen. Und dann nimmt er da so ein Martini-Glas und pocht das auf den Boden und pocht das dem Typen in den Kopf rein. Und ja, die Gewalt ist sehr, sehr grafisch.
Ja, dann gibt es quasi den finalen Kampf im, was ist das, Baumarkt, Werkstatt irgendwie, wo Hutch arbeitet und vorher noch
das ist, glaube ich, so eine alte Fabrikhalle.
Ja, sein Bruder, wie wir dann kennenlernen, und
Halbbruder.
Oder Halbbruder und Papi zur Hilfe holt und die dann vorher noch den Laden präparieren. Und ja, dann sehen wir, dass Christopher Lloyd, sein Filmpapi, ja doch auch sehr bewandert ist im Umgang mit Waffen und da dem Gemetzel auch seine große Freude dran hat, ja. Was ich sehr lustig fand.
Ja, ich habe mir so gedacht, der war früher genau im gleichen Job tätig.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, war er ja auch, der ist ja Kriegsveteran. Das lernt man ja ganz, ach so, das habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht mitgekriegt, oder? Am Anfang, ganz am Anfang vom Film kommt nämlich der Sohn so, ja, wir müssen für die Schule ein Projekt machen und da will ich einen Kriegsveteran hier irgendwie interviewen und ja, da kommt schon raus, dass der Vater irgendwie, dass Bob irgendwie beim FBI war, aber da klingt es noch so, mehr so, ja, ich habe da halt so einen langweiligen Büroshop gemacht oder so. Und deswegen will er halt lieber seinen Großvater dann interviewen.
Ja gut, wenn das ganz am Anfang war, haben wir das logischerweise
verpasst. Ja, das war ganz am Anfang.
Ja, dann haben wir das auch verpasst, ja. Also wir müssen den Film dann noch irgendwann nochmal schauen.
Und da stimmt, da wird auch noch der Bruder erwähnt, dass er den ja auch noch interviewen könnte. Also da kommt schon so raus, dass die Familie mehr oder weniger, also zu dem Moment klingt es eher noch so, als wär hier Hutch halt so der Lappen von der Familie und der Bruder und der Vater, das wären so die übelsten Armeetypen und Kriegsveteranen und hast du nicht gesehen. Und dann stellt sich halt raus, nee, Hutch ist eigentlich der größte Badass.
Ja.
Oder sind alles drei Badasses?
Ja, wobei der Vater halt schon der coolste ist, weil in dem Alter noch so abzugehen, ist schon richtig heftig.
Ja. Christopher Lloyd hat auch schon die 80 passiert, oder?
Maybe.
Ich gucke mal.
Ne? Wo sie das Haus da präparieren, also das, wo er da diese...
Man sieht ist 38 gar nicht, geboren.
Man sieht gar nicht so sehr, wie sie diese Firma präparieren, sondern mehr so dann das, wie die Fallen halt wirken. Aber das hat mich dann auch so ein bisschen an Skyfall erinnert, wo sie ja auch dann in diesem alten Landhaus und dann der Fallen präparieren für wie auch immer Javier Bardems Figur da hieß.
Ja.
Und apropos Christopher Lloyd, interessanterweise in meinem Geburtsjahr 1975 hat er den Film Einer flog übers Kuckucksnest gemacht.
So alt ist der, okay.
Voll krass. Und der ist auch echt fleißig. Keine Ahnung, wie viele tausend Filme der gemacht hat und Serien.
Ja, das hält ihn wahrscheinlich auch fit.
1938 geboren, überleg mal. Voll crazy.
Er hat auch ich sehe gerade in der IMDb,
nach 17 Jahren ist 100.
Ja, Back to the Future Fan Remake hat er wohl auch mitgemacht. Sin City 2, wo hat er denn da mitgespielt? Okay. Ja, der Film endet dann mit
Ich würde noch kurz was zu der Szene früher sagen wollen.
Ja.
Also vor allen Dingen, das ist ja die Sache, das hätte ja schon viel früher zu Ende sein können, wenn er den Obschack nicht verbrannt hätte. Dann wäre ja seine Strategie mit diesen, ich lasse jetzt mit der Bombe rein und erpresse ihn so, dass er da jetzt runtergehen soll und so, das wäre ja irgendwie aufgegangen, der wäre ja mitgegangen und dann hat er aber noch gesagt, ja, ich habe übrigens den Obschack verbrannt und dann war es zu spät.
Das war noch am ehesten, merke ich gerade, eine Breaking Bad-Anspielung an Walter mit seinem explosiven Quecksilber.
Ja,
haben Sie
da habe ich übrigens durch Zufall gesehen, eine Mythbusters-Folge Breaking Bad Special.
Ja.
Das war cool.
Ja, habe ich dank deinem Hinweis auch gesehen, genau.
Ja, und das Ding mit dem Knall-Quecksilber, das funktioniert.
Jein. Sie haben, glaube ich, nachgeholfen, ne?
Nicht in dem, wahrscheinlich nicht in dem Maß, wie es in der Serie gezeigt wird, oder dass er so ein kleines Stück nimmt und auf den Boden schmeißt.
Genau,
ich sag mal so, die haben ein wenig mehr Menge gehabt und es war auch nicht so ein Kristallding, sondern es war halt eher, sah so pulvermäßig aus und es war so eine Holzhütte wie für Bauarbeiten irgendwie. Und die ist natürlich auseinandergeflogen, aber das macht halt trotzdem erstmal Wumms und das finde ich ja schon mal beeindruckend cool.
Wobei bei den Amis ist das meiste eine Holzhütte, also ich muss gerade wieder nochmal an die Szene aus Luke Cage erinnern, wo die so sagen, ja, das ist ja Fort Knox, das ist ja ein Haus, das aus Beton gebaut ist, da kommt niemand rein.
Die haben da sogar Wände aus Beton, du als Europäer so, was? Ja, in dem Special haben sie übrigens auch die Szene mit der Badewanne getestet. Funktioniert nicht so und dann sagte noch wie heißt er denn? Dingens der die Serie gemacht hat
Vince Gilligan?
Vince Gilligan, genau, der war zu Gast mit Aaron Paul zusammen, sagte so, da war ja in der Szene war nur zu sehen, wie Jesse zwei Kanister reinkippt, aber vielleicht hat er ja viel mehr benutzt.
Aha.
Das fand ich noch sehr nett. Aber es gab noch eine andere.
Das nennt man dann künstlerische Freiheit.
Genau, künstlerische Freiheit. Es gab noch ein anderes Special, wo sie die Waffe nachgebaut haben und da hat sich dann rausgestellt, das war doch sehr realistisch.
Welche Waffe?
Aus der letzten Folge, die Walt in die Maschinenpistole, die er in seinem Kofferraum eingebaut hat.
Ach so, ja.
Die Szene. Da haben sie festgestellt, dass das sogar relativ nah an der Realität war, was man in der Serie gesehen hat. Also,
die. Ja, also. Für mich wäre auch nicht die Frage, ob die so streuen kann, weil die bewegt sich halt so hin und her. Das ist dann schon klar, dass die dann so streut, wie die halt zeigt. Aber für mich wäre eher die Frage, ob wirklich kommen die Kugeln durch die Wand durch und können dann immer noch jemanden, haben die dann noch genug Impuls, jemanden umzubringen, wenn die durch die Wand sind.
Ja.
Das war ja nur auch so ein Holzwändchen, also von daher.
Ja, ich erinnere mich nur, dass sie danach geguckt haben und sich jetzt so, das sind Riesenlöcher hier und dann hinter die Wand geguckt, so, okay. Also mächtig beeindruckt davon waren und haben sich auch penibel genau an die Bauanleitung gehalten und also dieselben Mittel benutzt, die Vault quasi zur Verfügung standen.
Gibt's das irgendwo als Download?
Gute Frage. Vielleicht auf YouTube oder so.
Vielleicht fällt dir ja zumindest ein, welche Staffel und Folge das ist. Da kannst du ja da vielleicht noch mal was in die Shownotes
dazu schreiben. Ja, genau. Packe ich mal vielleicht noch in die Links. Dann abschließende Szene nach dem Gemetzel und der Böse wurde erledigt. Sehen wir ihn noch mit seiner Frau und den Kindern an einem neuen Wohnort und das Telefon klingelt und offensichtlich irgendwie zu seinem neuen Job gerufen wird. Und dann lässt uns der Film mit einem doch offenen Ende allein.
Ja, was ja nicht weiter verwunderlich ist von den Machern von John Wick.
Hast du die Post-Credit-Scene gesehen?
Die was?
Es gibt eine Post-Credit-Scene in dem Film.
Ich denke, wir haben sie gesehen. Ich kann mich noch nicht dran erinnern, weil wir sind wie üblich bis zum letzten Ding.
Das ist aber mehr so eine Spaßszene gewesen. Halt nochmal mit dem Bruder und Papi und so, wie sie halt irgendwie in dem LKW fahren. Gucken sie so nach hinten.
Und die ganze Karre ist voll
mit Waffen. Voller Waffen.
Dann erinnere ich mich doch noch.
Ja, genau, da nehme ich mir auch gerade dran. Ja, genau, die haben wir noch gesehen. Nee, wir konnten ja sitzen bleiben, da wir ja mit meinem Auto da waren. Also mussten nicht zu irgendwelchen U- oder S-Bahnen eilen.
Gibt es sowas überhaupt in Potsdam?
Ja, na, wir waren doch da direkt im Bahnhof.
Das war ein Gehäck.
Oh, Mann, oh.
Und ich habe die ganze Zeit noch über den ganzen Film irgendwie noch so eine John Wick-Anspielung erwartet, auf eine John Wick-Anspielung gewartet, dass man irgendwo so eine Münze sieht vielleicht oder so. Jetzt kommt ja noch eine Post-Credit-Scene. Jetzt kommt jemand, der ihm so eine Münze gibt
oder so. Ja, ja. Oder irgendwie, dass sie, weiß ich nicht, an irgendeinem Haus anhalten und da sagt er, nicht hier.
Ja, vielleicht gibt es ja Nobody 2 und Opening-Szene ist, wo sie irgendwie zufälligerweise an derselben Tanke tanken, sich einmal grüßen und
er fährt weg. Beim Punkt FAQ in der IMDb fragt auch, oder gibt es einen Punkt, does this movie take place in the John Wick Universe? Bla 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 bla. Und da ist es dann, ja, also es gibt keine offensichtlichen Implikationen, dass das im selben Universum spielt, aber in einem Interview hat wohl Derek Kolstad die Hypothese aufgestellt, dass Crossover Idea
und das muss ja jetzt nicht mal so was Großes sein. Das würde ja schon reichen, wenn der zum Beispiel irgendwie an dem Hotel vorbeifährt.
Also letzter Teil von dem Satz da ist, so who knows what could happen in a future film. Also ist nicht ausgeschlossen.
Der nächste John Wick ist 4, ne?
Ja.
Dann können wir mal vermuten, ob John Wick 5 mit Nobody ein komplettes Crossover gibt oder so.
Also ich hoffe in John Wick 4 dann, ich glaube, den drehen sie gerade.
Ich dachte, er ist schon fertig.
Nee, das dauert noch ein bisschen, bis der kommt.
Sollte der nicht ursprünglich Anfang des kommenden Jahres schon kommen?
John Wick 4.
John Wick 3 kam doch erst Ende letztes Jahr raus, oder?
Nee. Nee,
das ist schon länger, ja.
John Wick.
Haben wir schon lange auf Blu-ray. Also
ja,
der muss älter sein.
John Wick 3 kam 2019 ins Kino.
Ja.
Stimmt, ich habe letztes Jahr bloß alle drei im Dezember gesehen.
Mhm.
Und dann war ja noch dieses komische 2020, was gefühlt nicht passiert ist, was
genau.
Auch noch so ein bisschen meine Zeitwahrnehmung
ich hab den
stört.
Genau, Mai 2019 kam der ins Kino, genau. John Wick 4 steht hier für 2022, ja doch. Hm. Aber noch nicht genau wann.
Weil der kommt ja zur gleichen Zeit wie Matrix 4 ursprünglich.
Mhm.
Und das ist ja insofern lustig, dass sich ein Schauspieler gegenseitig die Show schielt.
Sollte der nicht jetzt schon Ende diesen Jahres kommen? Den haben sie erst verschoben und dann wieder vorgezogen irgendwie. Matrix.
Deswegen fand ich es ja lustig.
Matrix 4 Post-Production, John Wick 4 Filming steht in der IMDb.
Ja gut,
und
aber
Matrix,
wie gesagt, ursprünglich sollten die zur gleichen Zeit ins Kino kommen, Anfang nächstes Jahr.
Ja, dann haben sie ja wahrscheinlich deswegen Matrix vorgezogen. Der steht hier für 2021. Macht dann Sinn. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall auf eine, entweder im vierten oder fünften Teil, eine Nobody-Anspielung, Cameo, was auch immer, und eine Johnny Silverhand-Anspielung oder Cameo muss in John Wick auch passieren. das
war's. Nobody darf gerne in zweiter Film.
Ja.
Finde ich, muss nicht unbedingt. Also, ich wäre auch damit okay, wenn sie es bei dem einen Film lassen. Vor allen Dingen, wenn irgendwie Bob Odenkirk sagt, nee, solche Experimente gehen jetzt vielleicht nicht mehr so gut.
Ja.
Klar. Das ist bei einem Film belassen und ja.
Ja. Also, wir nehmen es mit, wenn es kommt, ne? Aber sind auch nicht traurig, wenn da nichts mehr kommt.
Ja.
Das sagst du so einfach.
War zumindest mal eine schöne Überbrückung jetzt für die Breaking Bad freie Zeit, Better Call Saul freie Zeit, die ja doch ein bisschen länger geworden ist durch diese Zombie-Serie.
Drecks-Zombie-Cut-Dienst.
Und Corona.
Ja gut,
das
kannst du ja nicht ändern, aber
ja.
Auf diese
ja, die Zombie-Serie
hätte es ja auch mal hinstellen können.
Schon geschafft, das zu drehen.
Irgendwie. Ja, ja, ja.
Discovery dreht ja auch fleißig die ganze Zeit irgendwie.
Ja, und irgendwie hier CW haut ja auch ihre ganzen Comic-Serien parallel immer raus. Also das kann mir keiner erzählen, dass da irgendwie nicht Platz für ist, also.
Oder zum Beispiel Ted Lasso läuft ja jetzt auch wieder, das müssen sie ja auch irgendwie irgendwann gedreht haben.
Mhm.
Was mir übrigens beim Thema John Wick noch als Spaßiges einfällt, nicht nur Keanu Reeves, der in Matrix zu sehen war, sondern auch der Lawrence Fishburne.
Ja, genau.
Sind ja auch wieder vereint in John Wick gewesen. Das ist auch irgendwie lustig.
Ja, ja, die John Wick-Filme hatten sehr viel Matrix-Vibes, fand ich. Ja. Also mit diesen Parallelwelten und Lawrence Fishburne als irgendwie König der Unterwelt, wenn man so will. Mhm. Ne? Da waren sehr viele Parallelen drin, ja.
Aber das läuft ja jetzt aktuell so ein bisschen auf Krieg hinaus, ne?
John Wick 4.
Für den vierten Film. Der dritte Film, der war ja irgendwie so ein bisschen Verfolgungsjagd und Fluchtfilm.
Mhm.
Und der vierte Film, das scheint ja wirklich so ein Krieg dann zu sein gegen diesen High Table oder was. Und ich habe auch so das Gefühl, dass dieser Hotelboss da, der ja von Ian McShane gespielt wird, dass der eher der Bösewicht in dem nächsten Film ist. Oder der Gegenspieler, gegen den es jetzt zu kämpfen gilt.
Mhm. Wird erwartet für 27. Mai nächsten Jahres.
Weiß man schon, ob Willem Dafoe auch wieder mitspielt?
Ist nicht gelistet. Der ist doch gestorben im dritten, oder?
Das weiß ich eben nicht mehr.
Doch, doch. Ja, was hier aktuell nicht gelistet. Donnie Yen ist gelistet. Bill Skarsgård. Das klingt nach dem Sohn von Stellan Skarsgård. Wollte ich jetzt mal sehen. Wo ich jetzt mal meinen. Sieht auch ähnlich. Ian McShane ist auf jeden Fall wieder gelistet. Lawrence Fishburne auch wieder gelistet.
Aber Kevin Nash nicht, oder? Der ist doch auch irgendwann gestorben.
Nee.
Der war, glaube ich, auch schon im zweiten Teil gar nicht mehr dabei, oder?
Ich glaube nicht, nee. Castliste.
Ich fand's so schade, weil ich kenne ihn halt noch aus seiner Diesel-Wrestling-Zeit. Mhm. Und dann ihn in so einem, mittlerweile kann man ja schon sagen, Action-Klassiker zu sehen, fand ich schon irgendwie amüsant. Mhm. Als Türsteher. Du kommst hier nicht rein. Oh, hi Keanu. Hinten ist die Tür offen. Ciao.
Ja, gut.
Tschö, Entschuldigung. Falsche Zeitspanne.
Ja, ich würde gern als nächstes über, also nicht heute, sondern in einer anderen Episode dieses Podcasts, über eine meiner Lieblingsfolgen von Better Call Saul sprechen.
Jetzt bin ich aber mal gespannt, welches das ist.
Wir machen jetzt schon Better Call Saul Rewatch. Obwohl die Serie noch nicht mal beendet ist.
Und zwar, jetzt muss ich mal gucken.
Wir müssen auch noch über die Fliege reden, ne?
Genau.
Weißt du Bescheid.
Ja, da,
du meinst die Breaking Bad Folge mit der Fliege?
Genau, genau.
Ja. Meine Lieblingsfolge?
Mhm. Ja, meine auch. Also mit einer meiner Lieblingsfolgen.
Genau.
Neben der Train heißt Folge aus der letzten Staffel.
Genau, da war das der Andreas von Discovery Panel oder der andere? Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Den wir ja auch schon einmal zu Gast hatten jetzt.
Ich weiß es auch nicht mehr, wer zu Gast war. Ich verwechsel die auch immer.
Ja, ja, ich auch.
Und ich bin sowieso komplett raus. Ich habe von nichts eine Ahnung.
So, jetzt versuche ich gerade mal herauszufinden, welche.
Ich habe jetzt übrigens mal The Pod Directive angefangen zu hören. Das ist ja mit Paul F. Tompkins. Das habe ich gar nicht gewusst. Paul F. Tompkins, der ja zum Beispiel hier Mr. Peanut Butter spricht in BoJack Horseman. Oh, oder davon kannte ich ihn eigentlich zuerst. Und ja. Dann, oh, der macht ja auch im Star Trek Podcast mit. Und der ist auch echt gut. Und die Sprecherin von der Mariner von Lower Decks ist da Co-Host, Tony Newsom.
Mhm. Muss ich da gerade mal gucken, wo dann die Folge ist. Das ist auch bei.
Welche Folge meinst du denn? Vielleicht kannst du es kurz über den Plot einschränken.
Die, wo es mit Werner, wo Werner abhauen möchte.
Okay, ich weiß, welche du meinst, weiß aber nicht, wie sie heißt.
Ja, dann sind wir schon mal zwei. Um das gerade herauszufinden.
Okay, da bin ich aber dann gespannt, warum du die pickst, weil.
Weil da so viel passiert auch, finde ich.
Also, besonders habe ich die jetzt nicht in. Also, es ist eine okay Folge, aber irgendwie so als herausragend hatte ich die jetzt nicht in Erinnerung. Das ist aber noch nicht die, wo Mike dann seine Entscheidung trifft, oder? Das ist ja dann erst im Finale.
Das versuche ich auch gerade wieder herauszufinden.
Aber du meinst schon die Folge, wo er dann Werner in die Wüste begleitet.
Okay. Ja, das können wir noch eruieren.
Ich frage mich nur gerade, ob das überhaupt in einer Folge passiert.
Genau, das habe ich gerade auch überlegt. Dass
Werner in der Folge, in einer Folge abhaut quasi und in der anderen Folge ist Mike quasi damit beschäftigt, hier das Ganze wieder
genau, ihn aufzuspüren und währenddessen wird er auch noch von Lalo verfolgt.
Ja.
Der versucht gerade herauszufinden, was da passiert und oder was da überhaupt vor sich geht.
Ja, was ja dann auch in die Werner Ziegler-Folge gemündet ist. Hast genau. Du es auf dem Soundboard? Komm, spiel's ab.
Ich muss gucken, welcher das ist.
Bernhard Ziegler. Bernhard Ziegler. Bernhard Ziegler. Ziegler.
So gut.
Ja, ich gucke gerade mal in mein Kalender gucken. Fantastical, so.
Aber wenn es die Folge ist, wo er sie in die Wüste begleitet, dann ist es ja wirklich das Staffelfinale, glaube ich. Genau.
Würde ich vorschlagen, den 20.8.
Aber das können wir ja dann auf erklären, oder?
Ja. Genau, schließen wir erstmal die Folge. Diese hier. Erstmal vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass es so halb spontan geklappt hat.
Ja, gerne, gerne. Es war ja so ein bisschen mein Vorschlag, auch das zu besprechen. Und da ich jetzt diese Woche endlich dazu gekommen bin, in dem Kino zu gucken.
Ja. Ja. Wir hatten das auch auf dem Radar und wollten halt nur ein bisschen warten, bis andere Leute genug Zeit hatten, den zu sehen. Und
ein paar Tage mehr Vorlauf wären mir schon recht gewesen, aber ich konnte es glücklicherweise einrichten, da ich ja um 17 Uhr Gott sei Dank immer schon Feierabend mache, konnte ich wenigstens noch ein Stündchen Pause machen dazwischen. Passt schon.
Ja. Ja. Ja, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare zur Folge schreiben, ob ihr den Film inzwischen auch schon sehen konntet oder jetzt vielleicht Lust auf den Film bekommen habt. Beziehungsweise wie ihr den Film fandet. Und ja, hören uns dann auf jeden Fall im August wieder, entweder zur eben besagten Folge, wo wir noch nicht genau gerade wissen, wie die heißt, aber ich glaube, die meisten wissen, welche Folge wir meinen. Oder wir gucken mal, dass wir vorher einen gemeinsamen Termin machen für Die Fliege. Die Breaking Bad Episode, nicht der Film.
Wobei wir darüber auch gerne mal reden können.
Den habe ich nicht gesehen.
Dann musst du ihn dir angucken.
Ja.
Das ist so ein Cronenberg, oder?
Na, ich sag mal so, Jeff Goldblum spielt die Hauptrolle, das reicht.
Ah, das genau.
Also der erste Teil reicht auch, der zweite ist echt nicht gut. Aber der erste Teil von Die Fliege, was übrigens auch nur ein Remake ist, just saying, aber das Remake ist endlich mal eins der Remakes, das besser ist als das Original.
Der erste ist von 58 und das erste Remake ist von 86.
Ja, und das ist richtig gut.
Ja, natürlich ist das von David Cronenberg, die könnte ich auch was anderes denken. So Body-Horror-Zeug ist ja meistens von ihm.
Ist das nicht auch die, sehe ich hier gerade auf dem Bild zumindest, nicht die auch die in Independence Day seine Ex-Frau spielend.
Du meinst diese hübsche junge Dame mit dem gewellten braunen Haar?
Mhm.
Kann sein.
Oder sind die nur ähnlich? Gut, das
können wir
später erörtern. Ja, genau. Wir werden da mal konferieren und bemühen uns, dass es hier bald wieder eine neue Folge gibt.
Und ich glaube, du hast auch noch was fürs Podstock eingereicht, oder?
Genau, ich habe ein Gala Benit Inn Episode fürs Podstock eingereicht.
Was ist mit Bin Laden?
Meine Quizshow, die Gala Benit Inn, die Podcast-Quizshow, deren Name ein Anagramm des Originals ist.
Wow, und wie soll man das verstehen akustisch?
Das,
wie schreibt man das?
Das kriegen wir in einem anderen Podcast.
Man schreibt das mit doppelten Buchstaben anstellen, wo eigentlich keine doppelten Buchstaben sind.
Genau.
Sehr gut.
Ich bedanke mich. Es war mir eine Freude und ich sage tschüss und bis demnächst.
Schönen guten Abend, schönen guten Tag oder schönen guten Nacht, je nachdem, wann ihr das hört.
Auf Wiederhören.
Oh, Morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia. Ella,
tengo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito, qué lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón y te quiero más y más, 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 no me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándate no seas malita. Yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu. Yeah.
No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada.
Oh, cachete se me pone colorada, colorada.
Ciclas.